Der Coronavirus sorgt für einigen Trubel, auch bei uns in den Digitalagenturen hat sich einiges getan und geändert. Darüber wollen wir in der heutigen Folge sprechen. Wie funktioniert Homeoffice am besten? Wie wirkt sich Werbeschaltung digital aus? Und was können Unternehmen jetzt machen, um weiterhin relevant zu bleiben?
Also der Coronavirus schlägt um sich und auch unsere digitale Branche ist davon nicht ganz unbetroffen, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Magst du mal erzählen, was bei dir so abgeht gerade?
Ja, extreme auf beiden Seiten. Wir haben Kunden, bei denen muss man halt jetzt gucken, wie es die nächsten Monate weitergeht. Und wir haben halt andere, die kommen vor Lachen nicht in Schlaf. weil halt, mehr Leute zu Hause, mehr Leute vor den Rechnern, mehr Leute in Social Media bedeutet natürlich auch wesentlich mehr Kaufkraft, wenn du sie denn dann bedienen kannst. Und wenn du zum Beispiel nicht auf Sourcing von externen angewiesen bist, sondern deine eigene Herstellung hast, ist das natürlich eine Riesenchance jetzt gerade, ne? Und ich meine ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, was bei den Desinfektions- und Toilettenpapierherstellern gerade los ist. Die haben ja auch gerade die Zeit ihres Lebens.
Auf jeden Fall. Ja, ich glaube, die wissen gar nicht, was ihnen geschieht. Wir haben auch so diese zwei Extreme. Wir haben halt Kunden aus dem Entertainment-Bereich, bei denen ist halt total krass. Also alles abgesagt, alle Kino-Events, alles ist abgeblasen und keiner weiß, wann es passieren wird. Und dann haben wir eben Kunden, wo wir auch Community-Management machen. Da ist natürlich ein Riesenbedarf da, dass da Kommunikation stattfindet. Und dann haben wir wieder andere Kunden, für die wir Content produzieren. Für die ist jetzt natürlich eine tolle Zeit, Brand Awareness zu schaffen, wo es nicht darum geht, wenn es nicht um KPIs wie Verkaufen geht, ist halt Entertainment in den Kanälen ein wichtiger Baustein, um die Brand zu stabilisieren oder zu formen, ja.
Entertainment bestimmt auch für alle, die im Homeoffice sitzen und jetzt halt mit einem neuen Level von Ablenkung irgendwie klarkommen müssen. Ich denke, es wird wohl einigen so gehen, die, wenn sie Aufgaben haben, die möglicherweise ein bisschen träge sind oder jetzt nicht so super anspruchsvoll, dass man sich halt nebenbei vielleicht keine Musik, sondern ein YouTube-Video anmacht oder eventuell sogar Netflix oder halt den Fernseher nebenher laufen lässt. Und da hat man natürlich auch nochmal einen ganz anderen Kanal, auf dem man regelmäßig Inhalte konsumiert.
Ja, ne? Ich finde auch, also Homeoffice ist natürlich so ein Spannungsfeld. Ne? Die Kinder können nicht in die Schule, das heißt, die Kinder sind zu Hause oder müssen zu Hause betreut werden. Du musst aber Homeoffice machen, um deine Mitarbeiter zu schützen. Also das ist, glaube ich, ein sehr schwieriges Spannungsfeld und der Hashtag Corona-Ferien, dieser Trend. Man merkt schon, dass natürlich ist Angst da und Panik und das, aber ich glaube, auf der anderen Seite ist es halt auch, boah, alles kommt jetzt zur Ruhe und zum Erliegen und natürlich ist viel Ungewissheit dabei, aber gleichzeitig ist natürlich Ferienstimmung auf irgendeine Art und jeder versucht sich das so ein bisschen zu versüßen.
Ich kann mir das, und ich glaube, deswegen sehe ich das Ganze auch noch so positiv, ich kann mir das halt nur in der Theorie vorstellen. Ich hatte am Wochenende eine spannende Unterhaltung mit einer Familie, wo die Eltern jetzt halt beide zu Hause sind und versuchen müssen, aus dem Homeoffice zu arbeiten und trotzdem halt auch zwei Kinder zu Hause sind, die halt nicht in die Kita oder Schule gehen können. Und jetzt muss man halt irgendwie schauen, welche Regelungen man da findet. Beide müssen versuchen, ihr Arbeitspensum irgendwie zu schaffen und gleichzeitig brauchen die Kinder halt irgendwie noch ein bisschen Betreuung. Und also, ne, wir haben uns über die theoretische Option unterhalten, dass beide anfangen, 16-Stunden-Tage für sich zu implementieren. Jeder kann halt immer eine Stunde arbeiten, muss dann eine Stunde die Kinderbetreuung übernehmen und dann kann er wieder eine Stunde arbeiten. So kommst du halt am Ende des Tages auf deine 8 Stunden Arbeitspensum und hast aber eine durchgängige Kinderbetreuung gewährleistet. Davon abgesehen sind natürlich Pausen und so weiter. Ne? Also da muss man dann eben die Kinderbetreuung als Pause mit aufnehmen. Aber hey, ich habe leicht reden. Ne? Ich habe keine Kinder. Bei mir zu Hause ist absolut herrliche Ruhe. Und deswegen sehe ich das natürlich mit einer sehr positiven Distanz.
Ja, ich hatte gestern auch eine ungewöhnliche Situation. Mich rief ein Kunde um 19 Uhr an. Das ist für den einfach nicht typisch. Und er sagte, ja, sorry, er hat den ganzen Tag seine Kinder betreut. Er hat jetzt erst um 17 Uhr angefangen zu arbeiten. Der macht jetzt immer Nachtschichten.
Kann man machen. Also ich habe vor kurzem ein altes Buch wieder gelesen, was ich, also jetzt nach ausgegebenem Anlass, das Buch heißt Remote. und ist von den Geschäftsführern von 37 Signals. Die haben verschiedene sehr spannende Bücher über so New Work, möchte ich sagen, geschrieben. Ein Buch kann ich sehr empfehlen, heißt Rework, war das erste Buch, was ich von denen gelesen habe. Wirklich, wirklich cool. Und das Buch Remote, da beschreiben sie halt so ein bisschen ihre Best Practices für Remote Work. Und darin beschreiben sie unter anderem ein Szenario von, ich glaube, einer australischen Produktionsfirma, die, wenn ein Film abgedreht wurde oder wenn eben Videomaterial abgedreht wurde, die in der Postproduktion in den Nocturnal Mode schalten und das Team halt nach wie vor normal arbeitet, aber im 12-Stunden-Versatz. Das heißt, die arbeiten eben nachts, sodass sie von den täglichen Zerstreuungen quasi nichts mitbekommen. Und das ist halt maximal, bedeutet halt maximal Fokus für die. Bedeutet aber eben gleichzeitig, dass du, wenn du mit einem Team auf dem anderen, auf der anderen Seite der Erde oder mit einem Team in der Tagschicht zusammenarbeitest, dass du entsprechende Übergaben gestalten musst. Ne? Also die Nachtschicht musst an die Tagschicht übergeben und andersrum. Das fand ich eben ein super interessantes Experiment. Ich werde das tatsächlich jetzt die nächsten Wochen für mich auch mal ausprobieren. Eine Woche in den Nocturnal Mode umschalten. Einfach um eben zu gucken, was bedeutet das für meine eigene Work Balance. Aber ich meine, für alle, die jetzt im Homeoffice sind aufgrund der Pandemie, ist das natürlich wenig hilfreich, weil du hast tagsüber die Kinder um die Ohren und abends sollst, also nachts sollst du halt noch arbeiten. Ja klar, Schlaf ist überbewertet, aber zieh das mal einen Monat durch.
Das glaube ich halt auch. Also einige prophezeien ja, jetzt wird die Ära des Homeoffice erst so richtig kommen, weil jetzt die Unternehmen gezwungen sind, mal zu lernen, wie gehen wir damit um. Ich glaube aber, dass auch viele feststellen werden, boah, dachte immer, Homeoffice wäre für mich was und ich will das unbedingt. Und einige werden feststellen, boah, ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich habe da auch ein bisschen die Freiheit, ich könnte immer von zu Hause arbeiten, wenn ich wollte. Aber ich brauche dieses ins Büro gehen, ich mag diese Gemeinschaft, ich mag da auch gemeinsam abzuhängen. Und ja, da ist nicht jede Minute super effizient und durchgetaktet. Da gibt's auch mal das Gespräch an der Kaffeemaschine. Aber es gibt eben auch diese Gemeinschaft, es gibt dieses Zusammenarbeiten. Und also so geil, wie das mit dem Internet und mit dem Videochatten und so ist, ich merke einfach dieses gemeinsam auch den Alltag beschreiten und gemeinsam auch den anderen erleben, wie er Alltagsprobleme hat. Also eine meiner Kollegen kennt einfach die komplette Geschichte meiner Baustelle, weil die einfach jeden Tag dann auch mal den Anruf mitkriegt, wenn es dann frustrierend ist oder wenn es super ist oder irgendwas klappt. Also da ja, habe ich halt festgestellt, Homeoffice ist für mich nicht das Ideale. Du bist ja da ein ganz anderer Typ.
Also ja, in meiner Wahrnehmung gibt's halt keinen Typen dafür. Es ist nur eine Frage der Ernsthaftigkeit, mit der du das Homeoffice tatsächlich angehst. Ich kenne Leute, die sind im Homeoffice unglaublich ineffizient. Also die können das nicht richtig von zu Hause machen. Aber das liegt einfach auch daran, dass sie es nicht ernst genug nehmen. Ich habe das erste Mal für eine längere Zeit zu Hause gearbeitet, Anfang 2018. Und damals auch eigentlich eher aus einer Notwendigkeit heraus, habe ich in unserem Gästezimmer den alten Schminktisch von meiner Freundin, den sie nicht mehr benutzt hatte, in zwei Teile zerlegt. Man konnte den oberen Teil mit dem Spiegel abnehmen und dann hatte ich halt einen ganz winzig kleinen weißen Tisch. Ich hatte einen ganz alten Monitor, der stand bei meinem Bruder noch rum, der hatte also keine 1024 Pixel in der Breite. Der war halt wirklich unfassbar schlecht aufgelöst. Und ich habe halt mein MacBook und den Monitor auf den kleinen Schminktisch raufgestopft, hatte kleine Sticky Notes, die habe ich einfach hier direkt an die Raufasertapete rangepinnt und habe halt so angefangen zu arbeiten. Und es war nicht ergonomisch, es war tatsächlich ein ziemlich beschissenes Setup. Ich hatte auch keinen richtigen Bürostuhl, sondern ich hatte den Hocker, der zum Schminktisch dazu kam. Der Schminktisch war irgendwie so ein 100-Euro-Ding von eBay. Und so habe ich halt angefangen. Und je mehr ich mich halt ja jeden Tag irgendwie wieder an den Tisch gesetzt habe, habe ich festgestellt, ich brauche halt einfach eine gewisse Ernsthaftigkeit, um meine Dinge tatsächlich anzugehen. Es reicht nicht, irgendwelche Notizen auf den Zettel zu schreiben oder irgendwelche Tasks abzuhaken, wenn ich am Ende des Tages irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich wirklich was geschafft habe. Und natürlich kommt das mit Herausforderungen wie, wir haben zum Beispiel keinen Esstisch im Wohnzimmer. Das heißt, ich kann mich am Abend, wenn ich irgendwie meine Arbeit nicht schaffe bis 19 oder 20 Uhr, dann kann ich mich nicht einfach ins Wohnzimmer zu meiner Freundin setzen und irgendwie bei ihr sein und meine Arbeit dann noch zu Ende machen. So, ich muss das irgendwie hier im Arbeitszimmer fertig machen. Und alles das, also das sind halt Herausforderungen, ne? Und an die muss ich eben rangehen. Ich habe mir irgendwann einen neuen Schreibtisch gekauft, ich habe mir dann irgendwann eine neue Tastatur gekauft, so einen kleinen Ständer für den Laptop, einen neuen Monitor und. Und habe halt dieses ganze Setup, in dem ich mich jetzt halt einfach auch befinde. Ich arbeite jetzt seit über einem Jahr hauptsächlich von zu Hause, habe mich halt hier wirklich richtig gut zurechtgefunden. Es muss immer mal wieder eine Neugestaltung her. Dieser Raum hat sich halt auch einfach über die letzten Monate immer weiter entwickelt. Es wurden mal hier Regale angebracht, dann gab es irgendwie mal eine Neusortierung der Ordner im Schrank oder so. Ne? Der Schreibtisch selbst ist jetzt halt komplett leer. Der war zwischenzeitlich halt auch voll mit allem möglichen Scheiß. Das sind alles Dinge, die muss man herausfinden. Aber ich glaube, in dem Augenblick, in dem man wirklich weiß ich nicht, ausreichend Zeit und Muße investiert hat, wirklich zu verstehen, wie arbeite ich am effizientesten, was brauche ich, um mich wirklich zu fokussieren und vor allem, was brauche ich, um mich langfristig zu motivieren, hast du im Homeoffice eine Möglichkeit, wirklich nochmal ein neues Level von Effizienz zu erreichen. Da bin ich fest von überzeugt. Wir haben uns zum Beispiel schon mal darüber unterhalten, und sorry, ich weiß, das wird schon wieder gerade ein Riesenmonolog. Wir haben uns mal darüber unterhalten, dass Content zu konsumieren eine extrem motivierende Wirkung haben kann. Also, ne, ob es jetzt ein Motivationsvideo auf YouTube ist oder ob es wirklich einfach nur mal eine Viertelstunde abschalten und TikTok-Suchten ist. Egal was es ist, es gibt einfach bestimmte Muster, die, wenn ich sie richtig für mich anwende, dazu führen, dass ich motivierter bin, optimistischer bin und einfach wieder so ein bisschen Feuer unterm Hintern habe, um mich um die Sachen zu kümmern, die mir vielleicht nicht notwendigerweise 100% Spaß machen. Und das ist halt etwas, was du im Homeoffice noch besser für dich tatsächlich implementieren kannst als im Office. Denn es gibt keine Ablenkungen in dem Sinne, sei es jetzt eben der Gang zur Kaffeemaschine oder halt Kollegen, die einen eventuell ablenken. Du kannst also, wenn du ernsthaft für dich versuchst zu verstehen, was dich effizient macht und was dich motiviert und was dich leidenschaftlich wirklich langfristig antreibt, kannst du halt eine super, super spannende Strategie für dich finden und wirklich Dinge schaffen, wo andere dich dann angucken und sagen, Alter, du hast doch auch nur 24 Stunden, wie schaffst du das alles gleichzeitig? Ja? Und das ist halt, glaube ich, aber einfach was man wollen muss. Wenn man es nicht will, und ich denke, das ist das, wo sich jetzt viele Arbeitnehmer gerade während der Corona-Geschichte wiederfinden, wenn man das nicht will, sondern das mehr oder weniger aus einer Notwendigkeit heraus entsteht, dann ist es super schwer, die PlayStation einfach daneben liegen zu lassen und nicht Netflix nebenher anzumachen oder zumindest irgendwie ein YouTube-Video laufen zu lassen. Das ist halt wirklich, wirklich schwer. Also ja, ich glaube, wie bei allen Gewohnheitstrainings, es muss halt aus einem selbst herauskommen. Aber ich würde sagen, das Investment lohnt sich.
Lass uns doch mal einsteigen in, was nehmen wir aus der Krise mit oder nicht mit? Und mal deine Einschätzung zu einer Frage, die bei uns gerade ganz konkret ist. Natürlich sprechen wir jetzt mit einigen Kunden schon darüber, okay, nach der Krise, die Krise wird irgendwann vorbei sein, sei es 1, 2, 3 Monate sein. Was wird dann passieren? Und besonders, welche Ad-Budgets sollen wir einplanen? Wird es mehr? Wird es weniger? Meine Einschätzung ist, es wird sich ähnlich verhalten zur Wirtschaftskrise 2008, wo es einen Ansturm auf die digitalen Werbemittel gab, wo Google und so weiter auch richtig von profitiert haben. Aber was ist deine Einschätzung? Also eher so, ja, jetzt ist ja gerade so ein bisschen die Vermutung, es wird so ähnlich werden wie zur Weihnachtszeit, 25% Anstieg in den Ad-Costs, also Ad-Spend-Costing. Siehst du das ähnlich? Hast du da eine andere Vermutung? Also was ist deine Prediction, auch wenn es schwierig ist?
Also ich denke, es ist halt von Industrie zu Industrie super schwierig. Ich glaube, die ganze Szene jetzt gerade wird dazu führen, dass digitale Vertriebskanäle noch ernster genommen werden als vorher. Also ich habe mich jetzt über die letzten Tage und Wochen mit mehr und mehr Unternehmern unterhalten, die darauf angewiesen sind, dass Vertriebskanäle im Offline-Geschäft oder in der Offline-Welt gut funktionieren, die jetzt eben feststellen, nur offline ist halt echt schwierig, weil in Situationen wie dieser bist du dann halt also echt aufgeschmissen. Das heißt, so ein guter Mix aus Offline- und Online-Vertriebskanälen ist halt einfach Gold wert. Und ich denke, da wird jetzt gerade, insbesondere in der Zeit, in der die Unternehmer, die auf Offline-Kanäle angewiesen waren, die jetzt zu Hause sitzen und sich mit digitalen Vertriebskanälen beschäftigen, ja, das wird halt einfach nochmal eine stärkere Präsenz haben. Ob das jetzt tatsächlich pauschal ansteigt oder wie es sich überhaupt entwickelt, sobald die Krise vorbei ist, das bleibt abzuwarten. Ich glaube, es wird mit relativ, also relativ wuchtig anlaufen, weil eben jetzt gerade Menschen auch zu Hause sitzen, die nicht shoppen gehen können. Das heißt also nicht nur online nicht shoppen gehen können, sondern auch offline nicht shoppen gehen können. Es bleibt dieser dieser Effekt aus, auch einfach nur mal durch die Schaufenster irgendwie zu schlendern und sich was anzugucken, das fehlt halt jetzt einfach. Das heißt, ich glaube, gerade im E-Commerce würden wir einen relativ heftigen Schlag erleben, sobald die ganzen Einschränkungen irgendwie vorbei sind. Aber ich glaube halt auch, alles, was Kultur und Events und so weiter betrifft, wird halt auch mit einem relativ plötzlichen Schlag einfach anlaufen, weil du eben alles das wieder kannst, was du jetzt über die letzten Wochen festgestellt hast, was nicht ging. Das heißt, die Vorbereitung auf genau diese Phase, wo die Menschen wieder feststellen, wir sind wieder frei, wir können wieder machen, was wir wollen, wird halt wirklich, glaube ich, einschlagen wie eine Bombe. Das Einzige, von dem ich mir vorstellen könnte, was nachhaltig negativ dadurch beeinträchtigt wird, aber das ist rein subjektiv, ist halt die Reisebranche. Also ich weiß nicht, wie hoch der Ehrgeiz sein wird von Leuten, deren Reisen jetzt eben abgeblasen oder verschoben wurden, jetzt halt wieder eine Reise zu buchen. Insbesondere wenn du, so wie meine Freundin und ich, jetzt zum zweiten Mal innerhalb von einem Jahr davon betroffen bist. Also wir wollten ursprünglich im April in den Urlaub und wir hatten auch alles gebucht. Und heute habe ich mit dem Hotel telefoniert. Wir wollten nach Sylt und Sylt ist jetzt halt abgeriegelt. Und wir werden also in der Zeit nicht nach Sylt fahren können. Und das bedeutet halt, dass unser Urlaub sich verschiebt. Wir haben dasselbe gehabt mit Thomas Cook im Herbst letztes Jahr. Das ist noch kein Jahr her. Wir haben bei Thomas Cook noch keinen Cent wiedergesehen. Und wir waren dann so, also wir konnten einen Alternativurlaub buchen, das war total gut. Aber jetzt gerade wieder, wir werden das Geld tatsächlich jetzt wiederbekommen. Also es ist alles kostenfrei stornierbar in diesem Fall. Das ist schon mal besser als im Herbst letztes Jahr. Aber es ist das zweite Mal, dass wir eine Reise buchen und die Reise nicht stattfinden kann. Und also zumindest für uns beide ist das halt einfach wieder ein Schlag ins Gesicht, wo wir sagen, Alter, irgendwie, wir haben auch einfach keinen Bock mehr, jetzt noch irgendwas zu reisen, weil du kannst dich einfach danach nicht planen. Meine Freundin muss ihren Urlaub wahrscheinlich eben einfach entsprechend noch mal verschieben. Das ist die Frage. Im Mai haben die ganzen anderen Kollegen Urlaub. Also ist die Frage, ob sie im Mai noch mal Urlaub kriegt. Das ist halt einfach alles eine Riesenscheiße. Und also deswegen, ich kann es nur rein subjektiv beurteilen. Für uns beide, wir haben einfach die Schnauze voll. Ja, also wir haben einfach wirklich keinen Bock mehr aufs Verreisen. Ohne Scheiß. Das nächste Ding wird, wir beide fahren, Mountainbike fahren am Gardasee. Also du und ich. Das ist
sowieso der beste Urlaub. Also bei uns, um mal, wir kommen ja, unser Ursprung ist in der Kinobranche, wir sind Filmemacher, also wir haben auch viele Kunden aus diesem Bereich und die, da muss man echt sagen, in der Kinobranche ist gerade richtig großes Zittern angesagt, aus ganz vielen Blickwinkeln. Einige haben es sicherlich gehört, Netflix hat Drehstopp für einige Produktionen, ganz viele auch in Deutschland, Freunde von mir, die Filmemacher sind, haben Absagen bekommen, die Dreharbeiten wurden beendet. Selbst wir mussten unsere Dreharbeiten für einen Kunden einstellen, weil wir von der obersten Stelle im Prinzip die Ansage bekommen haben, hey, selbst wenn ihr das machen wollen würdet, sagen wir hier nein, stopp. Also da ist schon mal, es wird weniger produziert. Dann einige, und da komme ich gleich nochmal darauf, warum das im Herbst und im nächsten Winter ein Riesenproblem wird. Dann einige Kinos sind richtig hart betroffen. Und man denkt ja immer, oh, jetzt sind die kleinen Kinos, die es wieder trifft. Tatsächlich gar nicht, weil oft gehören den kleinen Kinos ihre Immobilien und die müssen keine Miete zahlen und so weiter. Wohingegen große Ketten zahlen an besten Locations richtig teure Mieten. Und wenn so ein Kino zu ist, das schaffen die halt nicht lange. Also auch da gibt's Signale aus der Branche, uhuhu. Hier könnte es potenziell die ein oder andere große Kette dahin raffen, je nachdem, wie lange das dauert. Und jetzt kommt das große Problem in der Kinobranche. Wenn jetzt nicht produziert wird und alle ihre Filme schon in den Herbst schieben, dann geht es ja noch. Aber im Winter nächsten Jahres wird es weniger Filme geben. Und die Kinos kriegen ihre Plätze nicht voll. Und wir haben ein großer Kunde von uns, das Royal Opera House, macht ja eigentlich nur Live-Kino-Events in Deutschland. Das sind die Live-Übertragungen. Die Saison ist wahrscheinlich abgesagt. Ne? Die ist jetzt durch. Und da wird nichts mehr kommen.
Das ist schon echt hardcore.
Und die machen im nächsten Jahr dann wieder weiter. Also, und das ist schon richtig massiv. Klar, das Royal Opera House wird jetzt nicht zugrunde gehen. Das wird der Staat schon retten und so weiter. Aber also in der Kino- und Entertainment-Branche ist gerade richtig viel Angst und Sorge bei den Freelancern und auch bei einigen Kinos. Wirklich Bauchschmerzen, wie das jetzt weitergeht und dann auch, wie die Filme wieder ins Kino kommen sollen.
Wie gesagt, gerade in der Branche kann ich mir gut vorstellen, dass es relativ wuchtig wieder einschlägt, sobald die Leute wieder raus können. Also ich persönlich bin ein großer Fan davon, drin zu bleiben. Ich habe überhaupt kein Problem davon, 21 Tage lang meine Wohnung nicht zu verlassen. Aber ich merke halt auch jetzt, es ist nochmal was anderes, wenn du etwas nicht darfst. Das ist wie so ein bisschen wie bei Kindern. Wenn du jemandem etwas verbietest, dann will er es nur noch mehr. Ja. Und das merke ich jetzt halt auch. Also nicht rauszugehen, aber es trotzdem zu können, ist etwas anderes als nicht rausgehen zu dürfen oder zumindest eben, dass einem davon abgeraten wird, rauszugehen. Und ich kann mir eben gut vorstellen, dass, also für mich persönlich, nach Lockerung dieser ganzen Einschränkungen, dass ich halt losgehe und einfach irgendwie mir irgendein lokales Konzert suche oder einfach nochmal ins Kino gehe. Bin lange nicht im Kino gewesen. Einfach nochmal losgehen. Nicht notwendigerweise, weil ich unbedingt das Bedürfnis verspüre, das tatsächlich zu machen, sondern mehr so, weil ich denke, geil, du kannst es wieder. Ne? Und danach ist bestimmt wieder gut. Danach habe ich bestimmt relativ schnell irgendwie wieder die Schnauze voll und bleib halt wieder drin. Aber einfach wieder die Möglichkeit zu haben, das zu können und das wieder auszuleben, finde ich halt einfach, also finde ich, weiß ich nicht, das macht einfach was mit mir, wenn ich weiß, dass ich das nicht darf. Und ich denke, das wird halt einigen so gehen. Also die Faszination für Kino zum Beispiel, selbst wenn du halt irgendwie wochenlang Netflix streamst, die geht halt nicht einfach weg. Stattdessen steigert sich diese Sehnsucht gegebenenfalls sogar noch mehr. Also alle, die jetzt zum Beispiel feststellen, hey Mensch, ich gucke eigentlich kaum noch Fernsehen zu Hause, weil ich eigentlich den ganzen Tag unterwegs bin. Was habe ich eigentlich für einen kleinen Fernseher? Die werden halt danach sagen, geil, ich gehe einfach einmal ins Kino und genieße halt irgendwie dieses Feeling nochmal. Ich glaube auch, es wird nochmal einen Ansturm auf so Restaurants und Bars geben, wenn die Leute sich irgendwie 2 Wochen selbst ernähren mussten. Also auch wieder für meine Freundin und mich ist eine Herausforderung, für eine Woche einzukaufen. Wir leben halt häufig irgendwie von 2 Tagen in die nächsten 2 Tage.
Oh Chris, sorry, hier muss ich jetzt kurz deinen Monolog unterbrechen und ein Thema einbringen, was mich die letzten 3 Wochen massiv frustriert. Dieser Hamsterkäufe. Und nicht, weil es Hamsterkäufe sind, sondern wenn du durch die Regale gehst, was fehlt? Klopapier. Das ist das sinnloseste Luxusprodukt, was man sich hamstern kann. Du kannst dir mit einem Waschlappen, du kannst dir mit der linken Hand den Hintern sauber machen und mit ein bisschen Wasser. Also das ist sinnlos. Dann Nudeln, aber nicht Vollkornnudeln und nährwertvolle Dinkelnudeln, sondern weiße Nudeln. Dann Toastbrot, wo der Kalorien- oder der Nährwertgehalt, also wirklich, ich glaube, der ist Minus. Der entzieht dir noch Nährwerte, wenn du ein Toastbrot isst. Wer hortet solche Produkte? Also wenn du dir, weiß ich nicht, Proteinshakes bestellst und die Dinger hortest und sagst irgendwie, Alter, alles was, wo ich aus so einer kleinen Kapsel einen Nährwert von 1000 Kilokalorien ziehe, das kann ich horten, weil das ist in der Krise, wenn die wirklich kommt, wirklich relevant. Aber dieses, ich horte mir die Luxusprodukte zu Hause, irgendwie Toast, also da merkt man erstmal, wie der Stand der Ernährung in Deutschland doch wirklich, wirklich traurig ist.
Ja, auf der anderen Seite, also gebe ich dir recht. Ne? Ich finde es auch interessant, wir sind das letzte Mal war ich am Samstagabend einkaufen und es ist spannend, verschiedene Regale eben wirklich leer zu sehen. Wir waren davor für eine Nacht in Hamburg und sind wiedergekommen und dachten, ach naja, in Bremen ist bestimmt nicht so viel Panik wie in Hamburg. Bremen ist ja dann doch eher eine Kleinstadt. Und wir sind in den Rewe rein und 2 Regale weiter kam jemand raus mit einem Milchkarton in der Hand, in dem Milchkarton alle möglichen Lebensmittel zusammengesammelt. Wir gucken in den Gang und haben uns halt beide festgehalten und mussten ziemlich lachen, weil der Gang war einfach komplett leer. Und der Typ guckt uns an und sagt, ja, wie im Krieg, oder? Und wir gucken ihn halt total verdattert an und er, nee, ehrlich, habt ihr die Nachrichten gehört? Die Armee macht sich fertig. Und wir wussten gar nicht, wie uns geschieht. Wir dachten halt, also wir wollten dem halt am liebsten ein Schild um den Hals hängen, auf dem steht, das Ende naht. Das ist halt wirklich irre gewesen. Und ich denke, es gibt 2 Reaktionen darauf. Die man am häufigsten hört, ist halt die, was du auch gerade gesagt hast, man geht in den Laden und man trifft eben auf das Unverständnis. Man fragt sich, warum machen die Leute das? Man versteht nicht, warum die Leute das auch mit der Aggression verfolgen, mit der sie es verfolgen. Jetzt hier in Osnabrück, vor 2 Tagen hat sich jemand mit dem Ladenpersonal geschlagen, weil sie ihm verweigert haben, 50 Kilo Mehl zu kaufen. Man schüttelt halt den Kopf und schämt sich irgendwie teilweise für das, was abgeht. Aber die zweite Perspektive ist halt, und das haben wir am Samstag festgestellt, wir kaufen jetzt Produkte, die wir zum Beispiel noch nie gekauft haben vorher. Wir haben zum Beispiel, wir wollten Tomatenmark kaufen. Normalerweise kaufen wir Tomatenmark in so kleinen Tuben, ne, in so Zahnpastatubenartigen Tuben. Und war ausverkauft, gab's nicht mehr. Und dann haben wir festgestellt, es gibt Tomatenmark in so kleinen Dosen. Und da haben wir gedacht, ach Mensch, das ist aber süß. Das haben wir noch nach, das wussten wir nicht, dass es sowas gibt. Cool, nehmen wir mal eine Dose mit. Und dann haben wir die Dose mitgenommen. Teilweise waren so Kichererbsen und so weiter waren halt ausverkauft. Und dann haben wir halt festgestellt, auch guck mal, es gibt eine Bio-Variante von den eingedosten Kichererbsen. Die war nicht ausverkauft, wussten wir gar nicht. Habe ich nie drauf geachtet, weil ich habe immer dieselben Kichererbsen aus Routine gekauft. Ja, jetzt haben wir die Bio-Kichererbsen entdeckt. Also man entdeckt einfach auch ein paar neue Sachen. Man entdeckt Alternativen zu den Produkten, die man vorher eingekauft hat. Und kauft halt nicht mehr so routiniert ein. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Auch die Nudelregale sind eben teilweise sehr ausgesucht. Aber so je spezieller und abgedrehter die Produkte sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch da sind. Und so entdeckt man mal was Neues. Und so probiert man mal hier was und so probiert man mal da was. Ich habe jetzt einen veganen Kokosmilchjoghurt gekauft. Kaufe ich nicht nochmal, aber war halt mal ganz spannend, das auszuprobieren.
Ich war heute noch im Baumarkt Schleifpapier kaufen für meine Baustelle. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Leute in diesem Baumarkt waren und was haben die Leute alle im Körbe? Blumenerde, Blumen, weil jeder macht jetzt natürlich, nutzt die Zeit und macht zu Hause Garten. Schön die DIY-Projekte mal alle.
Ja, geil.
Alter, der Baumarkt war voll, das kannst du dir nicht vorstellen. Morgens um 10 standen die an 3 Kassen an 15 Meter langen Schlangen an. Und ich dachte so, naja, hüpf ich mal schnell rein. Hole ich mir noch mein Schleifpapier kurz, weil ich gerade dran vorbeigefahren bin. Alter, Wahnsinn. Also auch die Seite gibt es, auch die DIY-Projekte. Ich glaube, jetzt wird es einige Videos dazu geben, wie die Leute ihre Sachen machen. Und das ist eine ganz tolle Überleitung von mir zum Thema, worüber ich mit dir reden wollte. Ich sehe die aktuelle Krise für viele Unternehmen als Chance, Content zu produzieren. Ja, jetzt haben wir aber von eben auch befreundeten Filmproduktionen, die viel Content für Unternehmen produzieren, auch erfahren, dass einige haben tatsächlich das organisatorische Problem. Die Leute werden alle reduziert auf ihre Mindeststunden. Macht man das, ne? Nehmt man jetzt eure Überstunden und sowas alles. Es mangelt tatsächlich an Content. Totale absurde Situation. Und auch, ja, auch wir sind ein bisschen beschränkt in unseren Sachen, die wir produzieren können. Aber für mich ist doch so, alle Unternehmen, die digital verstehen und das Konsumerverhalten aktuell verstehen, müssten doch jetzt tonnenweise Content auf den Markt schütten und den Leuten einfach bieten, was sie wollen. Unterhaltung, Unterhaltung, Unterhaltung.
Das Problem ist, glaube ich, die Unsicherheit, dass man nicht mehr weiß, wie lange man es machen kann. Also wir haben von befreundeten Unternehmen zum Beispiel gehört, dass die in den letzten Wochen anfangen mussten, ihre Preise radikal hochzufahren. Einfach um quasi dem Ansturm gerecht werden zu können und einfach auch, weil sie Angst haben, dass sie später eben in Lieferengpässe kommen. Das sehen wir halt auch bei gerade so in der Gesundheitsindustrie, ne? Wenn du heute, wie sagt man, Hand Sanitizer, also Desinfektionsmittel kaufen willst, das kostet halt einfach ein Vielfaches von dem, was es vor ein paar Wochen gekostet hat. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass die Lager langsam irgendwie ein bisschen alle werden bei einigen Produkten. Und um diesen Lieferengpässen eben vorzubeugen und halt also über das Jahr einfach noch ein bisschen was verkaufen zu können, ist man jetzt halt eher vorsichtig damit. Wenn du jetzt richtig hochwertigen Content produzierst und plötzlich halt dein Abverkauf absolut explodiert, dann stehst du irgendwann da und hast ein komplett leeres Lager. Und ich glaube, das ist der Zustand, vor dem sich die meisten Unternehmer wirklich gruseln, nämlich Handlungsohnmacht. Nichts mehr machen zu können, weil nichts mehr da ist, das ist, glaube ich, das Gruseligste, was man sich vorstellen kann. Aber die Zeit jetzt zu nutzen, um zum Beispiel Content vorzuproduzieren oder um situativen Content zu produzieren, der zum Beispiel halt Kunden mehr an eine Marke bindet, das ist die absolut perfekte Zeit dafür. Da muss man halt, glaube ich, einfach nur im Bewusstsein eines Unternehmens klar positionieren, dass der Content, der jetzt halt produziert wird, nicht notwendigerweise tatsächlich in Umsatz messbar sein könnte, sondern eben wirklich dazu führt, dass man Kunden oder ehemalige Kunden zu echten Fans machen kann. Und diese Fans dann eben aus ihrem eigenen Bewusstsein später mit der Marke interagieren. Ja? Also wenn ich die Kunden, wie du sagtest gerade, wenn ich die Kunden jetzt wirklich unterhalte und wirklich eben auf einem emotionalen Level an mich binden kann, nach dem Motto, ich signalisiere als Unternehmen, hey, wir sitzen alle im selben Boot, ne? Wir stecken alle in derselben, mit demselben Problem, sind alle mit demselben Problem befasst, aber wir sind für euch da, genauso wie ihr für uns da seid. Und man baut eben einfach eine emotionale Nähe zu seinen Konsumenten, zu seinen Kunden auf, dann kann man hier halt wirklich einfach richtig, richtig stark in der Community Fuß fassen. Es wird auch Marken geben, bei denen kann das direkt in Umsatz resultieren. Also insbesondere, wie gesagt, wenn ich meine eigene Herstellung habe, kann ich hier eben also einfach maximal Gewinne einfahren. Aber selbst wenn dem nicht so ist, kann ich eben meine Ressourcen nutzen und, wie du sagtest, hochqualitativen Content generieren, um wirklich diese sehr emotionale Zeit gerade für mich auch entsprechend zu nutzen. Und ganz ehrlich, ey, also nichts ist witziger, als halt irgendwie über eine gemeinsame Not Witze machen zu können. Ich sehe so viele geile TikTok-Videos von Leuten im Homeoffice, ne? Von wegen Monday, Tuesday, Wednesday und so weiter. Und Montag haben sie noch einen Anzug an, Dienstag nur ein Hemd, Mittwochs nur ein T-Shirt, Donnerstags Bademantel, Freitag sitzen sie dann nur noch in Bettdecken eingehüllt und so. Es ist einfach, das ist witzig, ne? Das baut Nähe auf, das ist persönlich, jeder kann sich damit identifizieren. Und am Ende, hey, wenn das eine Werbung für, keine Ahnung, die Bettdecken-Brand zum Beispiel ist, mit der er im Freitag irgendwie in Bettdecken eingehüllt ist, ey, saugeil. Also dann feiere ich das halt einfach persönlich als jemand, der auch gerade zu Hause sitzt, exakt das Problem hat und einfach sieht, okay, diese Marke versteht mich. Ne?
Ja, das glaube ich ja. Halt auch, dass jetzt Content rauszuhauen, natürlich muss das Unternehmen so von der DNA her dafür aufgestellt sein. Also es muss ein Unternehmen sein, was sagt, okay, wir sind auch noch in 3 Jahren am Markt oder Ende des Jahres am Markt. Jetzt so ein, also ich sehe das auch aus Employer Branding Sicht, ne? Also wenn du dich als starker Arbeitgeber präsentieren willst oder als interessanter Arbeitgeber, dann ist jetzt die Chance, ne? Jetzt kannst du zeigen, hey, wir sind offen für Homeoffice und hey, wir gehen so und so cool damit um und einfach auch sich bekannter zu machen, ist jetzt aus meiner Perspektive eine große, große Chance. Und mit relativ wenig Aufwand. Also ich finde, TikTok ist einfach mal wieder so ein erfrischendes Medium, was du ja auch gerne konsumierst, weil man dort mit relativ geringer Hürde, was den Production Value angeht, guten Content herstellen kann. Natürlich ist es nicht für jeden der Kanal, aber ich glaube, es ist eine Ermutigung auch zu sagen, Alter, wir hauen auch bei LinkedIn einfach mal die Homeoffice-Videos jetzt raus, die halt alle nicht fette Productions sind, sondern eben authentisch im klassischen Sinne. Also ich glaube, dafür ist eine große Chance, aber man merkt auch, dass viele Unternehmen, da einfach fehlt auch das Wissen. Ganz ehrlich, also was ist da, was soll ich denn da tun? Das war ja vorher schon da und jetzt in der Krise fehlt es ja gleich 3-mal.
Auch das Vertrauen mit Sicherheit. Bringen diese Kanäle wirklich was? Bringt es tatsächlich was, wenn ich da jetzt Content produziere oder Content raushaue? Aber du hast einen wichtigen Punkt gemeint, nämlich eben Employer Branding. Ich glaube, das ist halt auch was ich wirklich als Stärke in dieser Phase nutzen kann. Viele Unternehmen, gerade die zum Beispiel an Remote-Kommunikation noch nicht so sonderlich gewöhnt sind, können zum Beispiel Brainstorming-Meetings mit ihren einzelnen Teams initialisieren und können sich eben einfach mal hinsetzen. Wir dedizieren jetzt alle mal eine Stunde Zeit. Ihr arbeitet sowieso nicht konzentriert von zu Hause. Und wir denken jetzt mal eine Stunde darüber nach, wie können wir denn in dieser Zeit eigentlich, was können wir für coole Sachen machen, für die wir sonst keine Zeit hatten? Ne? Wenn jetzt alles abgeblasen ist oder wenn unsere Kunden zum Beispiel unsere Leistungen alle irgendwie pausieren und wir alle so ein bisschen so diese Ungewissheit haben und nicht genau wissen, wie es jetzt weitergeht, solange wie wir versuchen, uns zu sortieren und herauszufinden, wie wir weitermachen, können wir doch diese Zeit nutzen und statt morgens um 10 in den Baumarkt zu gehen, uns all diese Projekte annehmen, für die wir sonst keine Zeit hatten, unseren Ideen-Backlog auffrischen, durch unsere Liste in unserem Think Tank gehen und wirklich mal zu gucken, ey, was haben wir denn hier eigentlich zum Beispiel alles übers letzte Jahr besprochen an coolen Ideen, die Leute jetzt von zu Hause aus durchführen können. Du schlägst damit halt 2 Fliegen mit einer Klappe. Zum einen sind deine Mitarbeiter natürlich deutlich motivierter, weil du gerade ihre Ideen diskutierst und weil sie sich einbringen können, aktiv einbringen können. Das Ganze kannst du ja auch auf Teamebene durchführen. Aber gleichzeitig sind deine Mitarbeiter, die dann zum Beispiel mit der Umsetzung einer Idee beauftragt werden, auch im Homeoffice wesentlich fokussierter. Denn, so wie wir am Anfang drüber gesprochen haben, plötzlich nimmst du das Homeoffice ernsthaft als deinen Arbeitsraum wahr. Deine Aufgabe ist etwas, mit dem du dich wirklich identifizierst. Etwas, was dir wirklich am Herzen liegt oder was du persönlich irgendwie cool findest. Denn du hast es damals in den Think Tank reingepackt. Du hast es damals in diesen Ideen-Backlog reingeschrieben. Und du darfst es jetzt umsetzen. Es ist deine Idee, es ist dein Projekt. Und wenn du es zum Erfolg führst, stehst du vielleicht halt irgendwie bei deinem Vorgesetzten gut da oder das Projekt ist generell erfolgreich oder du hast halt einfach was, was du dir angucken kannst, wo du ernsthaft richtig stolz drauf sein kannst. Ne? Also als Unternehmer oder als Arbeitgeber schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Deine Mitarbeiter sind motivierter im Allgemeinen und fühlen sich selbst verwirklichter und gleichzeitig sind sie aber fokussierter in dem, was sie machen. Sie arbeiten von zu Hause eben mit der notwendigen Ernsthaftigkeit, um das Homeoffice wirklich auch nutzen zu können. Und ich denke, das ist halt ein wichtiger Punkt, dass das wirklich umzusetzen und aktiv zu verfolgen, kann einen riesen Unterschied machen in dieser Zeit.
Meine Kollegin Claudia hat, jetzt habe ich leider den Namen der Webseite vergessen, aber hat heute so eine Webseite erwähnt und da war ich halt sofort so, das braucht doch keiner, das wird sie nicht durchsetzen. Und die letzten anderthalb Stunden habe ich so drüber nachgedacht, so, vielleicht ist da doch was dran. Und zwar für viele Veranstaltungen und Events gibt es jetzt ja digitale Äquivalente. Mhm. Die Zielgruppe, die sonst zu diesen Events geht, ist nicht so digital affin und findet diese Sachen wahrscheinlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo soll ich denn das gucken? Da gibt es jetzt wohl eine Webseite, die eine Übersicht hat, quasi wie eine digitale Fernsehzeitung, die einem sagt, hey, das so und so streamt hier diese Übertragung oder diese Veranstaltung und das Konzert könnt ihr euch da nochmal anschauen. Da macht ja auch Magenta gerade massiv Werbung mit. Und das ist halt so eine Webseite, die das kumuliert. Und ich dachte so, das braucht doch keiner. Und dann meinte Klausel, ich bin nicht tagtäglich bei YouTube irgendwie ewig viel unterwegs und so. Ich bin halt eher bei Offline-Veranstaltungen. Und die letzte anderthalb Stunde, seitdem sie mir davon erzählt hat, bin ich so, eigentlich ist das schon eine recht gute Idee für die neue Audience, die jetzt online kommt, denen eben quasi so, hey, herzlich willkommen. Wir zeigen euch jetzt mal hier, wir machen mal einen Rundgang. Digitale Stadtführung. Wir zeigen euch jetzt mal, guck mal, hier ist YouTube, hier gibt's die Kanäle, da könnt ihr euch das angucken. Also, wenn die Quarantäne richtig in Deutschland zuschlägt, ist das gar nicht so eine dumme Idee. Ich weiß nicht, wie man die monetarisieren kann und ob dafür Leute Geld zahlen, aber als Plattform, wo man dann Werbung hinpacken kann, klar, bla bla bla. Aber als Idee fand ich das tatsächlich doch gar nicht so schlecht jetzt im Nachhinein. Und das ist vielleicht auch was für Unternehmen, dass man halt sagt, da kommen jetzt ganz viele Leute online, die vorher vielleicht da ein bisschen Abstand gehalten haben. Und ein anderes Beispiel dafür ist auch der berühmte Podcast mittlerweile jetzt vom NDR mit dem Virologen von der Charité, dem Chefvirologen, der da immer, der jetzt mittlerweile ja sogar zum sexy Meme geworden ist. Also der plötzlich ist Podcast in aller Ohren. Ne? Wir hatten es gerade am Anfang, Böhmermann senden jetzt plötzlich täglich ab Mittwoch ihren Podcast aus. Also das ist eine spannende Zeit, wo viele auch neue Medien jetzt mal kennenlernen werden und viel größere Konsumerzahlen plötzlich
entstehen. Ja, glaube ich auch. Also die Medien oder die unterschiedlichen Kanäle, die für uns vielleicht irgendwie zum Alltag geworden sind, werden jetzt von einer anderen Zielgruppe irgendwie nochmal neu verstanden oder überhaupt erstmal angewandt. Also YouTube, ich glaube, es gibt niemanden mehr, der YouTube nicht einordnen kann, aber es wird jetzt vielleicht eben aktiv in den einen oder anderen Alltag integriert. Und wenn ich als Unternehmen darauf entsprechend reagiere, kann ich natürlich eine ganz neue Audience für mich abfangen und früh schon begeistern. Gleichzeitig glaube ich aber zum Beispiel halt auch, dass bestimmte Inhalte jetzt nochmal einen wichtigeren Stellenwert bekommen. Denn Podcast, YouTube, TikTok, alle anderen digitalen Kommunikations- und Multimedia-Kanäle befassen sich eben thematisch nicht notwendigerweise mit demselben, was wir halt aus Funk und Fernsehen kennen. Ich glaube zum Beispiel, das ganze Thema künstliche Intelligenz wird einfach nochmal im Stellenwert weiter nach oben rücken, weil die Menschen sich eben jetzt wesentlich mehr mit auch so Science-Fiction-Inhalten beschäftigen. Jetzt am Sonntag zum Beispiel war Xbox Live down. Steam hat so viele User wie noch nie gleichzeitig parallel. Und ich denke halt auch, das zeigt, wenn die Multimedia-Inhalte, die in den privaten Haushalten aktuell eben in ihrem Konsum so weit ansteigen, dass auch die Themen wesentlich weiter in den Vordergrund rücken und man eben mehr zum Beispiel Science-Fiction-Filme oder Science-Fiction-Spiele spielt oder eben irgendetwas, was mit technologischen Fortschritt und so weiter zu tun hat und sich mehr damit auseinandersetzt und konfrontiert. Auch die ganze Nachrichtenberichterstattung wird da eben mit reinspielen. Auch die technischen Entwicklungen, die jetzt eben direkt mit der Krise in Verbindung stehen. Die EU hat, glaube ich, 164 Milliarden an Funds locker gemacht für Projekte, für technische Projekte, die bei der Bewältigung der Krise helfen können. Und all diese Themen werden eben weiter und weiter in das Bewusstsein der Menschen, auch der weniger technisierten Menschen gerückt. Und das hilft natürlich später wieder Unternehmen im Aufbau ihrer digitalen Vertriebskanäle, anders nochmal wahrgenommen zu werden und vielleicht eben das ganze Thema KI nochmal ernsthafter anzugehen oder ernsthafter in ihre Abläufe zu implementieren.
Okay, Chris, dann nochmal am Ende deine Hashtag-Corona-Ferien-Empfehlung. Was soll man bei Netflix streamen? Was soll man bei YouTube gucken? Welchen TikTok-Kanal soll man folgen? Hast du eine Empfehlung für die User?
Also TikTok-Kanal-Empfehlung kann ich Hamsters empfehlen. Die hat John Oliver in seinem letzten Online-Special von Last Week Tonight unter anderem vorgestellt. Das ist ganz witzig. Bei Netflix gucke ich persönlich gerade Sex Education. Ich bin sehr skeptisch gewesen am Anfang, aber es ist unheimlich witzig. Und YouTube, Living Big in a Tiny House. Unheimlich unterhaltsam, bringt viel Inspiration und hat bei mir immerhin noch nicht dazu gesorgt, dass ich um 10 im Baumarkt stehe, aber ich sehe das noch kommen. Auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, diese Zeit zu Hause zu nutzen, um sich nebenbei ein bisschen weiterzubilden. Das heißt, die TED-App runterladen für alle, die es noch nicht haben und eben einfach in der Mittagspause am Küchentisch immer mal wieder einen TED-Talk gucken. Coursera ist eine großartige Plattform, wo man sich anmelden kann, um vielleicht den einen oder anderen Kurs zu machen. Es gibt ohne Ende Möglichkeiten, hier was Neues dazu zu lernen. Und es sind halt alles einfach wirklich unglaublich geile Chancen.
Okay, mein Top-Tipp, also für mich, hört auf, euch zu bilden, konsumiert nur Blödsinn. Bon Appetit bei YouTube mit Brad Leone, It's Alive, einfach der beste YouTube-Kanal, wenn es um lockere Unterhaltung aus der Küche geht. Netflix, guckt doch einfach mal Sachen, die ihr früher noch nicht geguckt habt. Schaut doch mal vielleicht euch den Film Roma an. Schaut euch mal den Irishman an. Alles so Filme, wo man mal so 3 Stunden, 2,5 Stunden Zeit aufbringen muss für mal ein bisschen ungewöhnliche Unterhaltung. Und im echten Leben, guckt doch einfach mal im Bad, oben auf dem Spiegel kann man mal putzen. Man kann auch mal im Kleiderschrank mal durchsortieren, ein bisschen ausräumen.
Okay, wow.
Also all die Sachen mal erledigen, die man so die ganze Zeit nicht schafft.
Ich richte das aus. Das habe ich nie gesagt.
Bleib gesund in good spirits und wir hören uns nächste Woche wieder.
Und halt aus schon nach dem Tomatenmark in der Dose.
Mach ich. Wir fangen hier jetzt an, ein eigenes Tomatenmark zu produzieren. Schon mal vor
sich selber. Nice.
Ja. Alles gut.
Bis nächste Woche, Erik.
Bis dann, ciao.